Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog It Right Podcast. Du bist in Folge 141 gelandet und heute wird es ein bisschen anders, denn ich bekomme ziemlich oft Nachrichten von Menschen, bei denen der Hund ziemlich lost ist, sobald ein anderer Hund auftaucht, nicht ansprechbar ist und sie sich fragen, oh, wird das jemals besser? Und deswegen habe ich heute eine Kundin von mir eingeladen, die eigentlich genau da stand. Sie hat zwei Hunde zu Hause, einer davon ist sehr reaktiv, sehr unsicher. Besonders nachdem der Hormonchip gesetzt wurde und Hundebegegnungen, die waren jetzt nicht nur so ein winziges Thema, sondern ein wirklich großes. Und wir sprechen jetzt heute nicht darüber, wie das irgendwie alles perfekt wurde, sondern darüber, was schwierig war, was sich verändert hat, wo es Rückschritte gab und was wirklich auch einen Unterschied gemacht hat. Und bevor wir gleich einsteigen, möchte ich noch eine Sache kurz klarstellen, weil das immer viele fragen. Saskia und ich, wir haben jetzt nicht 1:1 Training gemacht. Wir haben uns auch nie persönlich zum Training getroffen. Saskia war in meinen Online-Kursen dabei und ist, ich glaube, es ist richtig, ne, im Sommer 2025 zum ersten Mal in die Dog It Right Welt gekommen. Ist korrekt, ne? Genau. Und hat dann Schritt für Schritt Online-Kurse gemacht, Doggo-Reading, Gassi Magic, Rückruftraining, Easy-Hunde-Begegnung. Und das Lustigste daran ist eigentlich, dass wir jetzt so 1:1 hier so gerade sitzen und miteinander sprechen, ist tatsächlich das allererste Mal in diesem 1:1-Kontext, obwohl Saskia ja schon länger in der Dog It Right Welt ist. Das heißt, seit ungefähr Juli 2025 bis Ende 2025 hat sie ganz intensiv mit Dog It Right trainiert und alles in den Alltag integriert. Und wir sprechen jetzt heute darüber, wie sahen frühe Hundebegegnungen aus, was hat sich verändert, was läuft heute anders. Und ich freue mich ganz, ganz doll, Saskia, dass du da bist. Danke für dein Vertrauen. Und deswegen möchte ich dich einmal fragen, kannst du dich einmal kurz vorstellen an die Menschen, die jetzt hier gerade zuhören?
Ja, sehr gerne, Uli. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Eben mein Name ist Saskia. Ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Hunden in der Schweiz und teilweise auch in Spanien auf Mallorca. Wir haben zwei Hunde aus dem Tierschutz aus Griechenland. Einmal Elo, der wird jetzt bald 5 und dann der Otis, der wird 4. Wir haben sie bekommen, als sie eben knapp 7 Monate waren. Und vor allem Elo hat einige Päckchen eben mitgebracht. Reaktivität gegenüber allen Dingen, die es so gibt. Menschen, Hunden, Fahrradfahrern, Joggern. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Und mir ist einfach wirklich ein Herzensanliegen, dass ich bedürfnisorientiert mit meinen Hunden trainiere. Und habe eben neben einer persönlichen Trainerin, die uns eine Weile begleitet, bin ich auf deine ganzen Inhalte gestoßen. Und die haben uns jetzt da die letzten Monate eben nochmal sehr weitergeholfen und auch begleitet.
Worin unterscheiden sich denn Elo und Otis so am meisten so im Training und Alltag?
Also sicherlich in der Art des Verfressens und Verspieltseins. Otis ist so ein total lustiger, verspielter Hund, der auch sehr, sehr verfressen ist, der sehr futtermotiviert ist. Und Elo ist eher so bedachter, zurückhaltender, überhaupt nicht futtermotiviert. Also mit Futter kann man ihn ganz oft einfach nicht begeistern. Und ich habe oft mir mal überlegt, wie wäre es denn so, wenn sie Menschen wären? Was würde sie ausmachen? Und Otis wäre für mich so ein Clown, so ein kleiner. Und Elo wäre eher so der Sicherheitsdienst, der Wachmann.
Was sind denn die beiden für Hundetypen oder Rassen? Weil das bestimmt einige sich jetzt fragen.
Das sind Kokoni-Mischlinge. Die sehen ein bisschen aus wie so Mini-Golden Retriever. Sehr viel Fell.
Also richtig süß.
Total süß, ja. Beide sehr süß. Das, ja, genau, das ist so.
Okay. Genau. Wie sah es denn früher aus, wenn wir jetzt mal so ein Jahr zurückgehen? Wie sah so ein typischer Spaziergang mit Elo aus? Nimm uns doch mal mit.
Also Elo war auf jeden Fall von Anfang an immer sehr aufgeregt auf den Spaziergängen. Also selbst wenn wir auch Routen gewählt haben, die er kannte. Er war kaum ansprechbar. Er hat auf diesen Spaziergängen so gut wie kein Futter genommen. Also es war mir fast unmöglich, ihn draußen mit Futter zu trainieren. Und sobald eben Reize aufgetreten sind, zu dem Zeitpunkt ging es schon gut mit Menschenbegegnungen. Das war davor tatsächlich auch noch ein Thema. Aber eben Fahrräder, Jogger, andere Hunde, ist er einfach sehr, sehr schnell nach vorne gegangen in die Leine, hat gebellt, geknurrt und sich auch da schwierig beruhigen lassen.
Wenn ich jetzt damals so heimlich bei euch mitgelaufen wäre, wie hätte denn jetzt so eine typische Begegnung mit so einem fremden Hund ausgesehen mit Elo?
er hätte den Hund schon auf eine sehr, sehr große Distanz gesehen, wäre in der Körperhaltung sehr, er hätte sich sehr aufgerichtet, hätte Männchen gemacht. Also das ist auch sowas, Elo läuft gerne wie ein Erdmännchen in der Gegend rum, ohne dass man jetzt auch Druck auf der Leine hat. Mhm. Und hätte dann eben schon auf eine sehr große Distanz angefangen, wirklich zu knurren, zu bellen und sich einfach sehr aufgeregt. Und das hätte auch minutenlang angedauert.
Und in so einer Begegnung, wann kam so der Moment, wo du so gemerkt hast, so, oh, jetzt wird's gleich schwierig mit Elo?
Also eigentlich, sobald er den anderen Hund wahrgenommen hatte.
Okay.
Und also da haben wir schon auch über eine Distanz über mehrere hundert Meter gesprochen. Hm. Also sobald eine Hundesichtung am Horizont war, eben mit großem Abstand, wurde es schon schwierig.
Und gab es auch manchmal so Momente, wo er dann dachte, ein Mensch wäre ein Hund? Oder hat er dann auch so auf Menschen reagiert? Oder auf, oh, da hat jemand so einen Einkaufstrolli und könnte das auch ein Hund sein? War er auch so drauf?
Nee, das tatsächlich eher nicht.
Okay, das heißt, das Erdmännchen hat geholfen, um alles genau im Blick zu behalten.
Genau, ja, das Erdmännchen kommt dann zuerst, ne? Überblick bekommen, was ist es, wie sortiere ich es ein, muss ich mich aufregen, muss ich mich nicht aufregen und danach richtet sich dann die weitere Reaktion.
Okay, alles klar. Das kennen bestimmt einige, die hier gerade zuhören. Gibt es irgendeine Hundebegegnung von früher, die dir so bis heute im Kopf geblieben ist, wo du so denkst, pff, ja, das war...
Oh, da gibt's tatsächlich echt viele. Also sicherlich die schlimmste. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, da sind wir auch nach wie vor nicht viel weiter. Das ist seine Erzfeindin. Die wohnt einfach bei uns hier direkt in der Anlage. Und seitdem die eingezogen ist, ist sie für ihn einfach ein wirklich rotes Tuch. Das ist immer noch unser Knackpunkt. Ne? Also die bleiben mir immer noch in Erinnerung, diese Begegnungen. Aber eigentlich fast alle, weil einfach keine gut gelaufen ist.
Okay. Das mit diesen Erzfeinden, das kennen die meisten, weil ganz ehrlich, Leute, die Erzfeinde leben immer in eurer Nähe oder ihr trefft sie halt ständig auf so einer eurer Lieblingsgassi-Route, weil nur die können zu Erzfeinden werden. Man braucht zu Erzfeinden ja auch eine gewisse Nähe, ne? Und das ist meistens immer das Schwierigste, was am längsten Zeit braucht. Du hast ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, was Elo so gemacht hat, ne? Es kam das Erdmännchen, hat er gecheckt, so muss ich mich aufregen, hat dann gebellt, hat geknurrt. Wie ging es denn dir in diesen Momenten, wenn das passiert ist? Was ging denn bei dir da so ab?
Also sicherlich innere Panik, hoher Puls, Schnappatmung und wieder so dieses Gefühl, oh nein, nicht schon wieder. Und es ist mir unangenehm und einfach ganz viel Stress.
Hm. Und wenn du jetzt mal so ehrlich zurückgehst, so gab es damals so einen Moment, wo du auch mal gedacht hast, so ich weiß gerade gar nicht mehr weiter, wie soll ich dem helfen, was sollen wir jetzt hier überhaupt noch machen?
Ja, den gab es sehr, sehr oft. Also ich glaube, seitdem wir Elo haben, habe ich den immer wieder gehabt, habe ihn sicherlich auch heute ab und an nochmal, weil ich glaube, gerade wenn man einen reaktiven Hund hat, dann kommt man da einfach an seine Grenzen. Ja, also das Gefühl kenne ich sehr gut.
Du hattest ja mir erzählt, oder ich weiß, dass Elo auch, seit er diesen Hormonchip hat oder hatte, ich weiß nicht, ob der jetzt noch da ist, dass er auch unsicherer geworden ist. Wie hat sich denn das so konkret gezeigt? Wann ist denn das so passiert im Laufe von eurem Zusammenleben?
Also wir hatten ihn ja zuerst einen halbjährigen Chip setzen lassen. Da war es eigentlich ziemlich okay und die Entwicklung auch positiv. Da hat er auch eine Zeit lang dann besser Futter genommen draußen. Dann ist der ausgelaufen, erstes Chip, dann haben wir uns für einen Einjahreschip entschieden. Und das ging irgendwie dann nach hinten los, weil sobald dieser Chip gesetzt war, der ist ja stärker, glaube ich, in der ganzen Dosierung auch. Dieser Einjahreschip hat uns zumindest die Tierärztin erklärt. Und danach ist er einfach sehr ängstlich geworden. Also hat dann gewisse Routen nicht mehr laufen wollen. Dann häufig, dass wirklich bei ihm der Schwanz unten hing, was eigentlich eher kein gutes Zeichen bei ihm ist, dass er dann verunsichert ist. Dass er häufig in Panikmodus geraten ist, eher weg wollte. Und dann hat sich das aber auch in manchen Momenten einfach abgewechselt. Oder mit dieser Angst und gleichzeitig dann doch mit dem nach vorne gehen.
Okay. Also Leute, wer das jetzt hört, ne, das ist gar nichts gegen den Hormonchip, sprecht das ab mit eurer tiermedizinischen Praxis und auch im besten Fall TrainerInnen, falls ihr eine habt. Und es gibt auch noch andere Zeitpunkte im Leben eines Hundes, wo das passieren kann, ne, weil gerade beim Erwachsenwerden passiert da viel. Genau. Und wie ging es denn euch da jetzt zu Hause mit Elo? Es wurde ja anscheinend dann erstmal auch schlimmer und es kamen ja neue Themen dazu, ne, auch noch mehr Angst. Wie ging es denn euch damit?
Ja, einfach eben eine gewisse Form der Überforderung, sicherlich auch manchmal der Verzweiflung, weil wir dachten, wir machen schon viel, wir versuchen einfach alles, dass es ihm gut geht. Und dann natürlich eine Traurigkeit zu sehen, okay, wir machen da gerade wieder Rückschritte.
Ja, das kennen sicherlich auch sehr viele. Du bist ja dann zu Doggett Ride gekommen und du bist ja dann auch das Rückruftraining angegangen bei Doggett Ride. Und Viele denken ja so beim Rückruf so, hey, der Hund, der soll halt kommen, ne, wenn ich rufe. Aber eigentlich geht's ja mehr als nur so ein komm her. Und bei euch ging's ja eh um viel mehr als nur komm mal her, ne? Wann hast du denn gemerkt, so wie es jetzt läuft, draußen mit Elo, in den Hundebegegnungen, generell beim Spazierengehen, irgendwie brauchen wir da Support?
Also, wie gesagt, den Support hatten wir schon länger auch durch eine wirklich sehr gute Trainerin. Aber manchmal braucht es ja dann irgendwie noch erweiterte Input, sage ich mal. Und ich bin dann zufällig eben Instagram auch auf deinen Account gestoßen und habe so gemerkt, mir gefällt das einfach noch sehr, wie du es aufbereitest. Und das war so der Input, wo ich dachte, ich glaube, ich brauche einfach nochmal einen erweiterten Blickwinkel, ne? Nochmal mehr Ansätze, die in die Richtung bedürfnisorientiertes Training gehen. Mhm. Also auf dem Weg sind wir schon länger unterwegs, auch mit der anderen Trainerin. Aber das war dann nochmal so, ja, die Erkenntnis, ich möchte einfach gerne noch mehr wissen und vielleicht auch nochmal neue Ansätze, die ich bis jetzt nicht hatte.
Und warum hast du dann gesagt, ja, ich mache auch noch Rückruftraining? Weil eigentlich wart ihr ja voll im Thema Hundebegegnung drin.
Also Elo läuft eben ausschließlich an der Schleppleine. Mhm. Mein großer Wunsch ist, dass ich ihn in den Freilauf lassen kann draußen. Das haben wir tatsächlich bisher erst 2-3 Mal gemacht, was auch nicht wirklich gut funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also es wurde gefährlich, muss man einfach sagen. Und ich hatte mir erhofft, dass ich damit wirklich nochmal mehr in diese Richtung Freilauf komme. Die Orientierung ist damit viel, viel besser geworden. Auch der Rückruf ist sicherer geworden. Die Schleppleine ist aber nach wie vor dran. Also wenn wir ihn in Freilauf lassen, dann eben in eingezäunten Geländen, die gesichert sind. Aber auch da merke ich, dass sich halt im Grunde durch dieses Rückruftraining einfach der Rückruf gefestigt hat. Es fehlt jetzt wie noch der letzte Schritt, wirklich zu sagen, wir können ihn dann auch ohne diese Schleppleine draußen laufen lassen.
Und ist das eher so für euch das Ding, dass ihr diese Sicherheit braucht? Weil das hat ja sicherlich auch was mit diesen Begegnungen zu tun, ne, mit Menschen und Hunden, dass du sagst, hey, die Schleppleine muss jetzt noch dranbleiben, hat ja auch einen Sicherheitsaspekt, oder?
Ja, also Sicherheitsaspekt.
Und Leute, also wer hier zuhört, das ist auch total wichtig, ne? Jetzt zu sagen, boah, mein Hund hat einen mega Rückruf. Wenn er auf dem Weg einen anderen Menschen stellt oder sich nochmal einen Hund verknöpft, dann bringt der auch einen Rückruf nichts, ne? Also dann ist schön, dass der Hund abrufbar ist, aber bei Freilauf geht es so mehr als nur, dass der Hund einen Rückruf hat. Das ist total wichtig und deswegen ist es auch total okay, wenn da zum Beispiel eine Schleppleine dran bleibt. Das gilt auch für Hunde mit starkem Jagdverhalten oder mit einer Geschichte, dass ein Hund vielleicht schon wild erwischt hat oder es Probleme gab, Aggressionsverhalten bei Menschen oder Hunden. Und das ist total okay. Die Schleppleine bedeutet ja nicht, dass ein Hund ein schlechtes Leben hat, sondern die ist vielleicht einfach auch etwas, was Sicherheit bringt für alle, die eben draußen unterwegs sind. Und manchmal ist eine Schleppleine eh auch Pflicht, ne, mit Leinpflicht und so. Was war denn für euch jetzt draußen, wenn ihr unterwegs wart, das Schwierigste? Also wahrscheinlich war es ja nicht, ich muss Elo irgendwie zurückrufen. Was war denn das Schwierigste? Hundebegegnung, dass du ihn überhaupt nicht erreichen kannst?
Ja, sicherlich diese Begegnungsproblematik oder dass er da halt einfach wirklich massiv reaktives Verhalten gezeigt hat und immer wieder in das Bellen gegangen ist. Und ja, das ist, glaube ich, so. Und dieses Gestresstsein auch, ne? Dass er natürlich dann einfach Spaziergänge nicht sehr entspannt abgelaufen sind.
War er in solchen Momenten dann ansprechbar? Also konntest du irgendwas machen, um an ihn ranzukommen oder war dann?
Nee, gar nicht. Vorbei.
War vorbei.
Ja.
Klassiker. Und als du angefangen hast, dich mehr mit Training zu beschäftigen, du hast 1:1 Training auch gemacht, du hast Online-Kurse gemacht. Was davon hat dir denn ganz konkret geholfen?
Also sicherlich zu verstehen, warum ein Hund solch ein Verhalten zeigt. Sich versuchen, sich ja wirklich in den Hund reinzuversetzen. Verständnis auch dafür zu entwickeln, dass wir ja so ein sogenanntes Stressglas eigentlich haben bei einem Hund, ne? Also, ne, die Impulse sind irgendwann aufgebraucht. Bei einem Hund, der ja eh schon schnell gestresst ist, muss ich mir natürlich auch gut überlegen, was für Gassi-Routen wähle ich mit ihm? Habe ich am Anfang ganz falsch gemacht? Oder ich bin viel an viel zu belebte Orte mit viel zu vielen Reizen gegangen, wo er natürlich auch nur das reaktive Verhalten zeigen konnte und ich ihm gar keine Chance gegeben habe, da zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Also auf der Basis quasi auch strategisch sich gut zu überlegen, wo gehe ich spazieren, wann gehe ich spazieren, wie gestalte ich die Spaziergänge. Es muss keine Runde sein, sondern One-Way-Strecken sind da Gold wert, Inseln aufzubauen. Ja, aber eben dieses, vor allem dieses Bild auch mit diesem Stressglas, oder? Das hilft mir heute noch auch etwa einzuschätzen, was können wir heute leisten und was nicht.
Mhm. Da passt die nächste Frage sehr gut. Wenn du mal an deinen ganzen Trainingsprozess so zurückdenkst, so in der Vergangenheit, gab es einen Moment, wo plötzlich was Klick gemacht hat und du verstanden hast, ah, deswegen funktioniert das jetzt draußen gerade nicht oder heute schlechter? Ist es genau das mit dem Thema Stress?
Ja, also eben, Elo hat auch beispielsweise mit Bauchweh sicherlich immer wieder zu kämpfen, weil er einfach sehr, sehr viele Futterunverträglichkeiten hat. Und das weiß ich zum Beispiel auch, dass da mittlerweile ein starker Zusammenhang ist. Ne? Ich sehe, wie es ihm drin geht. Ich weiß, okay, heute haben wir offensichtlich einen Tag, wo Bauchweh eine Rolle spielt. Und dann weiß ich natürlich auch, wie ich den Spaziergang draußen gestalten muss, damit eben Stress da nicht überhand nimmt.
Okay, das ist total wichtig bei Hunden, weil Wohlbefinden, Leute, macht halt total viel aus für alle Sachen, die wir so im Alltag mit Hunden machen. Wenn du jetzt mal auf die Hundebegegnung schaust, das Training an Hundebegegnungen, hat sich dein Blick auf Hundebegegnungen im Laufe des Trainings irgendwie verändert oder gab es da irgendeine wichtige Erkenntnis für dich?
Also die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, und das hast du ja auch an verschiedenen Stellen schön gesagt, eine Hundebegegnung beginnt ja nicht nur damit, dass ich den Hund sehe, ne, sondern dass eigentlich ja Gerüche da sind, durchs Riechen. Also dass eine Hundebegegnung eben verschiedene Facetten hat und man die natürlich auch in Betracht ziehen sollte, wenn man spazieren geht. Und das nächste ist, wie wichtig es eigentlich ist bei Hundebegegnungen, wenn man Probleme hat, sich wirklich strategisch gute Strecken auszusuchen, wo man viele Möglichkeiten hat, auf Distanz zu trainieren, Abstand zu nehmen, umzukehren, Bögen zu laufen, vielleicht auch Verstecke oder Sichtschutz zu nutzen, wo ich mich am Anfang wirklich für geschämt habe, weil ich auch ganz am Anfang eine Trainerin hatte, die immer sagte, naja, du musst da durch, da muss man keine Rücksicht nehmen, ihr müsst da dran vorbei, 2 Meter Abstand, das muss der schaffen. Und sich einzugestehen, nein, das muss er nicht. Ich muss, wenn ich andere Möglichkeiten habe, muss ich nicht frontal in eine Hundebegegnung reinlaufen, sondern ich wähle mir die Strecken lieber so, dass ich es gut trainieren und gestalten kann. Und die nächste Erkenntnis, oft wird einem dann gesagt, naja, du betreibst ja hier nur Management. Ja, natürlich ist es Management, aber ich finde halt, dass gutes Management auch eine wahnsinnig wichtige Basis für Training ist und eigentlich ja auch ein fließender Übergang, oder du trainierst ja trotzdem.
Jo Leute, spult mal zurück, hört euch das nochmal an. Das war super wichtig, weil gerade dieses, nee, das muss ja auch klappen, wenn es eng ist, ne? Also muss ich das jetzt so trainieren. Ja Leute, aber ihr müsst Voraussetzungen schaffen, damit es auch, wenn es eng ist, gehen kann, dass euer Hund die Kapazität dafür hat, die Strategie hat, statt in die Leine zu springen und zu bellen. Ich meine, euer Hund kommt ja durch eine Situation durch, aber nicht auf die Art und Weise, die ihr euch wünscht und die vielleicht cool für ihn ist und die cool für euch in der Situation ist. Und das ist total wichtig, was Saskia gerade gesagt hat, weil diese Erkenntnis nimmt ja auch total viel Druck raus, zu sagen, ja, ich darf auch mal ausweichen. Wir müssen das jetzt nicht so machen, nur weil Hundeschule XY mit allen Hunden im Kreis läuft und der Abstand 5 Zentimeter zwischen den Hunden ist. Sehr, sehr gut. Danke, dass du das gesagt hast, dass nicht nur ich das immer sage. Und das ist doch echt was, also gerade so bei Gassi Magic, da warst du ja auch dabei. Das ist so was, was mir total wichtig ist, dass die Leute das daraus mitnehmen. Weil das bringt ja sofort für alle ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag. Klar, das funktioniert nicht immer. Aber wenn mehr Situationen sind, wo das mal funktioniert, ist das ja schon mal weniger Stress für alle Beteiligten. Und das schafft wieder bessere Voraussetzungen, damit dieses ganze Training läuft. Cool. Elo hatte ja auch so ein ziemlich großes Thema mit, ne? Ansprechbarkeit, hat sich schwer belohnen lassen. Was hat denn Elo oder euch jetzt konkret geholfen, dass Elo draußen überhaupt mal so ein bisschen ansprechbar wird?
Also wir haben lange gebraucht, ja etwas zu finden, was er mag, was er draußen nimmt. Mein Mann hat dann irgendwann zufällig gemerkt, Butter.
Die berühmte Butter.
Liebt Butter. So, dass wir dann gesagt haben, okay, eben er hat Schwierigkeiten, er verträgt fast keine Leckerli, Fleischwurst auch nicht, Leberwurst aus der Tube auch nicht. Und dann haben wir halt angefangen zu sagen, okay, dann nutzen wir halt kleinste Mengen an Butter und wir gucken mal, ob er das draußen nimmt. Und dann haben wir auf unseren Standardstrecken unsere berühmten eben One-Way-Routen genutzt, um da Butter mit ihm aufzubauen. Und das hat dann irgendwann wirklich gut funktioniert. Und dann konnten wir natürlich auch jede Umorientierung zu uns, sei es am Anfang mal das Ohr, Blick zurück, nutzen, um das zu belohnen mit Butter.
Also Leute, scheut euch nicht, Belohnung mal auszuprobieren, auch wenn ihr denkt, oh mein Gott, Butter, das geht doch gar nicht. Weil das ist ein Anfang. Weil ich weiß ja auch, dass in dem ganzen Prozess hast du mir ja dann auch mal geschrieben, boah, Elo hat jetzt auch mal, ne, ein Leckerli genommen. Da haben wir ja auch ein bisschen geschaut. Und das ist ein Anfang, Leute. Weil mit jedem Mal, wo das mal geht für den Hund, ist das ein Schritt mehr in die Richtung, dass der Hund auch flexibler wird bei dem, was er nimmt, bei dem, was er cool findet. Er macht damit gute Erfahrungen. Das ist total wichtig. Woran habt ihr denn gemerkt, dass er jetzt mal ein bisschen ansprechbarer ist unterwegs?
Dass einfach er deutlich weniger auf diesen Routen, die eben zu unseren Standardstrecken gehören, angefangen hat, wirklich zu ziehen, in die Leine zu gehen, weniger gestresst zu sein. Und auch Blick zu uns zurück, dass er dann wirklich auch mal geschaut hat, hey, bekomme ich jetzt eben ein bisschen Butter oder inzwischen auch ein Leckerli.
Da freut man sich dann darüber, ne, wenn der Hund so gar nichts nimmt, wenn er dann mal sagt, darf ich bitte?
Ich freue mich da jeden Tag drüber, weil er wirklich ja nicht der Hund ist. Und ich belohne ihn da auch immer noch sehr viel, weil ich einfach dankbar bin für jeden Blick und jedes Leckerli, was er draußen nimmt.
Ja, sehr gut. Und ich meine, manche Leute sagen, ja, mein Gott, ne, der Hund bettelt, der will dir was aus der Tasche ziehen, der will dich nur manipulieren. Ey, Leute, wenn ihr mal einen Hund habt, wo gar nichts irgendwie geht erstmal, dann ist das das Schönste, wenn das geht, weil das ist ja auch verbindend zwischen einem Hund und dir. Deswegen finde ich das auch super und deswegen macht das auch bitte so weiter. Gab es irgendwie so einen Moment im ganzen Prozess, wo du wirklich so gemerkt hast, boah, ne, hier verändert sich gerade was, ne? Unsere Situation wird leichter, es wird einfacher und irgendwie, wir sind jetzt auf einem Weg, wo du merkst, okay, das wird was, raus aus dieser Verzweiflung, dem, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie soll es hier werden, ich bin traurig, ihm geht's schlecht, er ist so gestresst. Gab es da so einen Moment für dich, woran du dich erinnerst?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich auf den Spaziergängen gemerkt habe, wow, er bleibt bei mir, er schaut mich an und wir schaffen mittlerweile eben auf gewisse Distanzen Reize, die undenkbar waren, gut. Hm. Er kann sie in Ruhe anschauen, er kann sich abwenden. Ich kann dann eben wirklich durch Klick für Blick das belohnen und dass er das Abwenden auch von sich aus vermehrt zeigt.
Schön. Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist es ja schon so, es geht jetzt gar nicht darum so, yo, Elo, komm, wenn ich rufe, ne, mach, was ich will. Sondern der erste Schritt für euch war schon, dass er draußen erstmal überhaupt dich wahrnehmen kann, merkt, oh Gott, du existierst, ich kann auch mal eine Belohnung nehmen, ich kann irgendwie ein bisschen kooperieren. Hast du auch gemerkt, dass irgendwie so Ansprechbarkeit ein wichtiger Schlüssel für euch ist, dass du dich da mehr drauf konzentriert hast? Oder kam das einfach so im ganzen Trainingsprozess, weil du das eben mit eingebaut hast, mit in die Hundebegegnung, oder?
Nee, das war wirklich nochmal eine wichtige Erkenntnis, oder dass die Ansprechbarkeit eigentlich ein ganz zentraler Schlüssel ist und dass es eben auch, also aus meiner Sicht, als Geschenk zu sehen ist und das für mich belohnt werden soll. Ich glaube, da hatte ich vorher weniger den Fokus drauf. Und da achte ich heute viel stärker drauf, dass es einfach was Zentrales ist, was ich dann wirklich auch mit unserem Markerwort und dann der Belohnung bestätige. Ja, das war ein Fokus, der mir vorher nicht so klar war und den wir uns jetzt einfach nochmal stärker herausgearbeitet haben auch. Also dank auch deiner Hilfe und Unterstützung da.
Ja, weil, also ich habe jetzt so ein paar Folgen ja gemacht zum Thema Hundebegegnung jetzt gerade im Podcast. Und ich sage halt ganz oft, also wenn halt gar nichts ankommt, ja, was willst du dann machen, ne? Und wenn Menschen halt lange an Hundebegegnungen trainieren, ne, und auch selbst wenn sie es gut machen und sie haben schon Fortschritte, man kann diesen Fokus auch mal verschieben und mehr auf Ansprechbarkeit gehen. Weil Ansprechbarkeit heißt ja jetzt auch nicht Rückruf. Ansprechbarkeit heißt, hey, Elo achtet auf mich, ne? Elo ist mehr in meiner Nähe. Elo kann mehr Belohnung auch zum Beispiel annehmen. Weil das macht das ja alles. Und alles, was du machst, ne, was du gesagt hast, mit dem Stressglas, mit darauf achten, hat der Bauch, wie geht's ihm heute, hat ja auch total viel dann wieder mit Ansprechbarkeit zu tun. Weil, wenn Ansprechbarkeit besser ist, wird's leichter in Hundebegegnungen. Und das hat wiederum Einfluss auf alles. Deswegen ist das so wichtig, Leute, dass ihr auch da hinschauen könnt. Und dass man nicht vergisst, während man schon in diesem Hundebegegnungstraining drinsteckt, auch das mit im Fokus zu halten. Aber möglichst einfach, jetzt nicht kompliziert. Weil, wenn es kompliziert wird, werdet ihr es nicht umsetzen. Gab es zum Beispiel draußen auch irgendwie so mal eine konkrete Situation, wo du gemerkt hast, oha, ne, Elo checkt, dass ich jetzt existiere hier draußen. Er kann die Aufmerksamkeit zu mir wechseln und er ist irgendwie bei mir im Kopf auch mal.
Ja, dass er wirklich auch auf spannenden Strecken dann einfach stehen geblieben ist, ne? Und dann geguckt hat, hey, wo bin ich denn? Und dann auch zu mir gekommen ist. Also ohne, dass ich dann auch einen Rückruf eingesetzt habe, sondern er von sich aus dann quasi zurückkam.
Ja, und ich weiß noch, ich habe ein Video von dir gesehen, da hat er das die ganze Zeit gemacht.
Ah, okay.
Ja, die ganze Zeit. Und ich so, hä, was will Saskia jetzt wissen? Ey, wir machen das doch die ganze Zeit. Was hat dir denn im Training so am meisten geholfen, um genau das zu erreichen, ne? Dass Elo dich draußen auch mal wahrnehmen kann? Was hat da für dich vielleicht irgendwie einen Unterschied gemacht?
Also sicherlich unser Markerwort oder dass ich das erwünschte Verhalten, was in die Richtung geht, damit bestätigen konnte und dann entsprechend da Belohnungen einsetzen konnte. auf die kleinsten Bewegungen zu achten, die in diese Zielrichtung gehen, oder dass man auch, das hast du ja auch mal so schön mit den Stufenplänen aufgezeigt, wir haben zwar ganz am Ende ein Zielverhalten, aber dahin zu kommen sind halt viele Zwischenschritte, und auch auf diese Zwischenschritte stark zu achten und auch erstmal die kleinen Zwischenschritte zu belohnen und nicht nur auf das Endziel zu achten. Also so diese Visualisierung hat mir auch sehr geholfen. Ja, und wirklich so dieses, was ich mehrfach schon gesagt hatte, oder sich wirklich auch zu überlegen, was sind gute Trainingsorte, was sind gute Trainingsstrecken, wo kann ich das erwarten, wo kann ich das trainieren, und diese Variabilität mit der Distanz, also wirklich dieses Thema Distanz zu gestalten, ist für mich nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Instrument fürs Training.
Cool. Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Traumkundin, hä? Mega. Oder ich habe es gut vermittelt.
Du hast es sehr gut vermittelt, das ist es.
Sehr gut, ich freue mich total, weil diese Erkenntnisse sind total wichtig, weil das gibt dir ja total viel Selbstwirksamkeit, auch in schwierigen Situationen, und Flexibilität, und das ist ja so wichtig, weil wir können ja jetzt nicht sagen, haha, mach mal Training und in 3 Monaten ist alles super cool. Das kann ich ja gar nicht bei jedem Hund garantieren. Und das ist auch ehrlich gesagt utopisch, dass das mit jedem Hund in jeder Lebenssituation so ist. Und das ist halt das Schöne, wenn ich sowas höre. Deswegen danke Saskia dafür. Genau. Wenn jetzt heute ein anderer Hund auftaucht, so nimm uns da mal mit. Was ist denn heute anders als früher?
Was ist heute anders als früher? Also, wir haben mittlerweile es geschafft, dass wir Distanzen so, ich sag mal, bis zu 10 Meter, wenn Elo einen guten Tag hat, gut gestalten können, ohne dass er mir auslöst und in die Leine geht. Ne? Also das heißt, er nimmt den Hund wahr, er wendet oft von alleine den Blick dann ab, fängt beispielsweise an zu schnüffeln. Wenn ich merke, jetzt wird es schwieriger für ihn, dann kann ich ihn unterstützen, kann beispielsweise ihm das Signal Schnüffeln auch nennen, was er dann eben oftmals annehmen kann, einfach damit er wirklich den Blick abwendet. Oder wir haben beispielsweise noch einen spezialisierten Marker aufgebaut mittlerweile. Das Wort ist Futti, das heißt, dann weiß er genau, es gibt Butter. Also wenn ich merke, jetzt wird es ganz schwierig, dann kann ich das Wort sagen, dann guckt er mich kurz an und nimmt die Butter dann, sodass wir raus sind aus diesem Feststarren. Mhm. Und dann können wir meist, eben indem wir leichten Bogen laufen, dann auch gut an dem Hund vorbeigehen. Also das hat sich verändert. Und das sind wirklich so, ich sag mal, die Distanzen 10, 15 Meter, die gut gehen.
So, und jetzt denk doch mal dran, was Saskia gesagt hat, ne? Es war eigentlich der Punkt am Horizont, ne? Der Hund, der da aufgetaucht hat. Das ist ja schon ein riesen Unterschied.
Ja.
Wie geht's dir denn heute mit Hundebegegnungen, wenn du merkst, da taucht ein anderer Hund auf?
Also, mir geht's mittlerweile, wenn ich weiß, wir befinden uns in unserer Sicherheitsdistanz, geht's mir da eigentlich gut mit, weil ich weiß, das schaffen wir. Wir haben unsere Tools, wir haben unseren Werkzeugkoffer, ob es dann halt ein Umkehren ist, ne, dass wir ein Umkehrsignal auch haben und dann in die andere Richtung gehen, dass ich weiß, hey, wir haben den Bogen, ich habe notfalls eben einen spezialisierten Marker, ich kann mich da auf Elo verlassen, oder ich habe eben gewisse Signale. Also, ich fühle mich da sicherer, weil ich eben gewisse Tools habe. Bin dabei auch ehrlich, also alles, was unter die 10 Meter geht, da sind wir gerade noch dran. Da stecke ich im Moment vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen fest, weil ich merke, je enger es wird, umso schwieriger wird es natürlich. Ne? Und das ist natürlich, weil ich meine, das wird ja auch häufig erklärt, wir wohnen in so dicht besiedelten Gebieten, immer mehr Hunde, die da gegenseitig quasi ja auf ihren Routen unterwegs sind, dass man auch nicht erwarten kann, dass vielleicht so eine nahe Hundebegegnung mit unter 5 Metern oder unter 10 immer gut ausgeht, vor allem wenn dann vielleicht beide Hunde sich auch sehr intensiv anschauen oder sogar vielleicht ins Fixieren kommen, liegt irgendwo in der Natur der Dinge. Aber da sind wir noch dran. Und da fehlt mir dann vielleicht manchmal auch noch ein bisschen die Entspannung, also wenn es wirklich unter diese Distanz geht.
Ja, aber weißt du, wenn Elo entspannter wäre, wärst du ja auch dann wiederum ein bisschen entspannter, ne? Das bedingt sich ja auch immer. Und schau mal, ne? Wenn ich jetzt sehe, seit wann du bei Dogged Ride bist, das war Ende Juli letzten Jahres, ne? Wir haben jetzt erstmal März. Das ist ja nicht mal ein Jahr, wo sich so viel verändert hat. Und Leute, ihr dürft nicht denken, dass ihr jahrelange Probleme jetzt bei Hundebegegnungen in ein paar Monaten wegbekommt. Das geht bei manchen Hunden, ja. Bei manchen Hunden liegt es vielleicht nur an Schmerzen. Man kann die wirklich minimieren und schwuppdiwupps wird es leichter. Aber es gibt auch Hunde, da braucht es einfach mehr Zeit. Und ihr müsst ja sehen, wenn ihr jetzt gegen ein paar Jahre riesige Probleme in Training setzt, was auch super gut ist, das Gehirn braucht ja auch Zeit zu merken, oh, ich fühle mich wirklich sicherer. Ich fühle mich gut mit Hunden. Und dann, du hast ja auch gesagt, ne, es gibt ja eh noch Tage, wo du merkst, es ist auch anstrengender für Elo oder er hat zum Beispiel Bauchschmerzen. Das sind ja auch Tage, wo er jetzt nicht in dem Zustand ist, ne, seine besten Tage, wo die Kapazität sehr hoch ist, die Ressourcen hoch sind und so weiter. Und das hat ja auch immer noch Einfluss. Und gerade bei Hunden mit gesundheitlichen Themen, egal welcher Natur jetzt, sage ich mal, da merkt man das halt immer, dass das auch, das hat einfach zu viel Einfluss auf Stimmung, auf Stress. Das ist einfach immer ein kleiner Baustein, der es sehr viel schwieriger macht im ganzen Trainingsprozess. Wenn du jetzt natürlich kommst und sagst, yo, ich hemme meinen Hund mit krassen Strafen, natürlich ist der Hund dann trotzdem gehemmt, auch wenn es ihm schlecht geht, ne? Das kann man überall drauf deckeln, aber dann geht es dem Hund auch nicht besser. Und Saskia will das nicht, ich will das auch nicht. Und die Hunde wollen das eigentlich auch nicht, aber die haben ja meistens nicht mitzureden, ne? Genau. Wenn du jetzt so merkst, so, hey, heute ist vielleicht irgendwie ein mieser Tag für Elo, irgendwie, woran merkst du das denn? Dass du merkst, jo, sein Stressglas ist irgendwie komplett voll. Das Level, auf dem er gerade ist, ist ein Level, wo du weißt, oh, das könnte wahrscheinlich schiefgehen. Woran merkst du das bei ihm?
Also ich merk's dann schon drin, dass er drin mehr bellt. Also er reagiert dann schon drin auf viele Reize von außen, also einfach vermehrtes Bellen eben schon im Haus. Ich merke es daran, wie er läuft, also dass ich ihm ansehe, okay, da ist wahrscheinlich einfach heute eine Schmerzthematik vorhanden. Ich sehe es an seinen Augen, wenn die Augen so leicht verwaschen sind, dann ja, das sind so die drei Anzeichen eigentlich, woran ich es merke.
Und was machst du jetzt heute an solchen Tagen dann anders als früher?
Ich will dann ganz bewusst wirklich Routen und Zeiten, wo ich weiß, da treffen wir möglichst keinen. Wir haben das große Glück hier in der Schweiz, dass ich mit dem Aufzug hoch in den Wald fahren kann und auch querfeldein gut laufen kann, auf Wegen, wo wir eigentlich keinen treffen. Hm. Das sind dann die Strecken, die ich wähle. Hm. Und ich weiß in etwa, wann hier so die Rush-Hour für die Hundespaziergänge ist. Die versuche ich zu meiden und versuche dann einfach auch nicht so lange Runden zu laufen, sondern mehr wirklich auf Bedürfnisbefriedigung schnüffeln. Mittlerweile nimmt er ja einige Leckerli auch, dann Leckerli-Suche und einfach Dinge, die ihm gut tun.
Mhm. Ja, Leute, merkt euch das und macht es einfach auch so. Begegnungen laufen vielleicht nicht immer perfekt, aber woran merkst du denn heute, dass ihr weiterhin Fortschritte macht? Worauf achtest du da?
Dass er weniger auslöst in Hundebegegnungen, dass wir eben mit geringeren Distanzen klarkommen und dass selbst wenn mal eine Begegnung nicht gut läuft und er mir auslöst, dass es nicht mehr so heftig ist, ne? Dass es dann nicht mehr minutenlang ist, dass er nicht mehr außer sich ist, sondern dass es dann vielleicht eben 30 Sekunden geht, er aber danach sofort ansprechbar ist und auch dann beispielsweise Futter nehmen kann.
Und Leute, das ist super wichtig. Hört euch dazu gerne mal Podcast-Folge 107 an, woran erkenne ich, dass Hundebegegnungen besser werden, weil das ist super wichtig. Also, dass du das auch überhaupt im Blick hast, hilft ja dann auch dir, wahrscheinlich Saskia, dann auch zu sagen, ah, okay, ne, wir sind nicht da, wo wir früher waren. Ne? Der erste Impuls ist wahrscheinlich, oh mein Gott, ne, warum schon wieder? Aber wenn du es mal reflektierst, merkst du, okay, ne, wir sind da nicht wieder. Wenn dein früheres Ich dich heute beim Gassigehen beobachten würde, was würde dein früheres Ich denn sofort bemerken, wenn sie euch da so beobachtet?
Ja, dass ich glaube, ich bin routinierter geworden, ich bin souveräner geworden, ich bin entspannter geworden in vielen Situationen, nicht in allen, oder? Es gibt auch Tage, das ist nicht so. Ja, vielleicht auch, dass ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil es mir ein Herzensthema ist, mich das wirklich sehr interessiert. Und man das natürlich dann auch einer gewissen Routine sehen könnte, oder? Dass ich einfach da gelassener in vielen Situationen geworden bin. Immer noch mit Luft nach oben. Ich bin auch sehr selbstkritisch, das kommt dazu, ne? Aber sicherlich deutlich besser als noch vor 3-4 Jahren.
Und wenn du heute jetzt mit deinen Hunden zusammen rausgehst, wie fühlt sich der Spaziergang an? Also heute im Vergleich so zu früher für dich?
Auf jeden Fall deutlich entspannter. Wir haben mehr Freude, haben mehr Leichtigkeit. Und das war auch eins meiner wichtigsten Ziele, oder dass wir da mehr Freude und Leichtigkeit einfach in die Spaziergänge wiederbringen, weniger Stress. Und eben, dass ich mich auch, was ich jetzt auch mehrfach schon gesagt habe, dass ich mir nicht den Stress jeden Tag machen muss, gewisse Kilometer zurückzulegen und da, was weiß ich, was für Programm bieten muss und es am Ende darum geht, dass wir eine gute, gemeinsame, entspannte Zeit draußen haben und selbst wenn es dann viel Bedürfnisbefriedigung, Schnüffeln ist, Spiele sind, dass das auch okay ist. Früher dachte ich halt, man muss halt dann 3 Stunden am Stück mit dem Hund irgendwo laufen, ne? Und davon habe ich mich auch ein bisschen verabschiedet.
Woran merkst du denn bei dir jetzt, dass da mehr Leichtigkeit und Freude mit deinen Hunden ist?
Dass ich wirklich allermeistens mit einem guten Gefühl nach draußen gehen kann.
Und das ist so wichtig, oder?
Ja.
Nicht dieses, oh mein Gott, wann kommt der nächste Hund, ne? Ich glaube, das ist so wichtig, weil die Hunde sind ja nicht bei uns, damit wir im Wohnzimmer mit denen sitzen, ne? Also auch. Aber wir wissen ja schon, wenn ein Hund zu uns einzieht, ne, dann sind wir auch draußen mit dem unterwegs. Und ich glaube, das ist dann für viele ein echter Crash, wenn sie merken, draußen unterwegs zu sein, ist gerade echt schrecklich mit meinem Hund.
Ja.
Und das ist nicht cool. Was ist denn jetzt für dich der allergrößte Unterschied zwischen früher und heute?
Dass wir vieles mittlerweile einfach gut hinbekommen. Oder dass wirklich viele Situationen, die früher völlig chaotisch waren und nicht gut gelaufen sind, dass die deutlich besser laufen. Eben, dass da mehr Freude, mehr Entspannung eingekehrt ist und dass wir einfach mittlerweile genug Tools haben, auch in Situationen, wo es halt schwierig wird, die wir nutzen können.
Kannst du mir noch einmal sagen, wie alt Otis und Elo sind?
Elo wird 5 jetzt im Juni, okay. Und Otis wird 4 im Mai.
Das heißt, ihr habt jetzt schon 4 Jahre, 3 Jahre zusammen. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, ne, dass diese größeren Veränderungen, ne, seit Juli letzten Jahres kommen, ist das ja nichts im Gegensatz zu 4 Jahren vorher, oder? Das kannst, glaube ich, du heute nochmal gerne mitnehmen, weil wir vergessen sowas ziemlich schnell. Und das dürfen wir gar nicht unterschätzen, weil dieses Dreivierteljahr ist nichts im Gegensatz ja zu 4 Jahren erstmal. Und deswegen gebt dem noch mal Zeit, bleibt da noch mal dran, 1 Jahr oder 2 Jahre. Dann kann sich noch mal viel, viel, viel mehr verbessern. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir kriegen diese Zeitrelation oft dann gar nicht mehr hin. Wir merken jetzt, oh, jetzt läuft's ja leichter und denken, warum ist es jetzt noch nicht so perfekt, wie wir es irgendwie uns ausmalen? Das dürfen wir echt nicht vergessen, weil das ansonsten hält uns das ein bisschen auf im Trainingsprozess und vor allen Dingen werden wir schnell frustriert und naja, das brauchen wir nicht. Wenn du jetzt deinem früheren Ich eine Sache mitgeben könntest, welche wäre das?
Höre bei Training auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl.
Warum?
Wenn dein Bauchgefühl, also eben, ne, ein bisschen ausführlich jetzt, wir hatten natürlich auch zu Beginn Trainerinnen, ja, die eher strafbasiert trainiert haben, viel mit Raumzuweisungen oder der Hund will dich kontrollieren, der Hund muss da durch, hat es eben schon gesagt, ja, wenn Elo dann bellt, dann schmeiß halt mit der Leine nach dem oder schrei ihn halt an und so weiter. Und mein Bauchgefühl hat mir da eigentlich immer gesagt, das ist nicht richtig, das stimmt nicht und ich mach's nicht und ich will's nicht. Und es hat eine Weile gebraucht, bis wir eben dann eine Trainerin gefunden haben und unter anderem auch auf dich geschossen sind, zu merken, ja, das geht anders und es fühlt sich gut an. Und wenn es sich gut anfühlt und dein Bauch dir sagt, das passt, dann sollte man das machen. Und wenn das Bauchgefühl dir sagt, nein, das fühlt sich nicht richtig an, das ist nicht der richtige Weg, dann das auch nicht zu machen, sondern wirklich so lange zu suchen, bis man etwas gefunden hat, was sich gut anfühlt.
Und Leute, vergesst auch mal nicht, wenn ihr eine Geschichte habt mit eurem Hund von aversivem Training, Strafe, Unterdrücken, Raumzuweisung, whatever, das hat auch was mit eurem Hund gemacht, ne? Und das braucht auch Zeit, dass der Hund merkt, sowas passiert hier nicht mehr mit meinem Menschen. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Das ist eine Erkenntnis, die ist nicht unbedingt schön, darf einen gerne auch traurig und wehmütig machen, aber es ist einfach passiert, wir können es jetzt ja so nicht mehr ändern. Aber das geht nicht spurlos an Hunden vorbei. So. Und das müssen wir auch ein bisschen mit einkalkulieren in unserer Rechnung von, wann läuft das Training endlich so oder wann ist das Ergebnis endlich so da, was ich haben will. Den Hund, der mit nichts mehr irgendwie ein Problem hat. Aber vielleicht ist das auch nicht utopisch, diese Idee, dass der Hund mit gar nichts irgendein Problem hat. Und das ist aber auch total wichtig, ne, wenn ihr so eine Geschichte mit eurem Hund habt. Ich will die Stimmung jetzt nicht so drücken, aber das sollten wir uns einfach ehrlich angucken. Und wir können es ja eh nicht ändern. Es ist passiert. Wir haben damals aus bestem Gewissen so entschieden und es gibt 1000 Faktoren, die uns dahin gebracht haben, dass wir mit unseren Hunden vielleicht nicht so super toll bedürfnisorientiert umgegangen sind. Das ist okay. Ne? Das bleibt unsere Geschichte und das ist total in Ordnung, dass es so war. Wenn jetzt hier eine Person gerade zuhört, Saskia, und der Hund von dieser Person, der rastet auch so komplett auf, schon auf große Entfernungen, ein Hund am Horizont. Was würdest du dieser Person gerne sagen?
Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich wirklich, geduldig zu sein, langen Atem zu haben. Es lohnt sich, sich wirklich gut zu überlegen, welche Umgebung hilft mir, damit ich da besser trainieren kann. Auch wenn es vielleicht heißt, mehr Zeit zu investieren und mal irgendwo rauszufahren täglich. Also natürlich ist es anstrengend, aber ich finde, das alles lohnt sich, weil man damit wirklich eine Menge erreichen kann und auch mittelfristig zu einer Erleichterung kommt. Und es braucht, also es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und ich finde aber gemeinsam auch ein schöner Weg, wenn man ihn dann schön gestaltet.
Vielen Dank. Wenn du dich jetzt an die Person, die jetzt zuhört, gerade wiedererkennst in dem, was Saskia erzählt hat und dein Hund draußen vielleicht komplett weg ist, sobald ein anderer Hund auftaucht, ausrastet und du auch das Gefühl hast, du kommst irgendwie gar nicht mehr an den ran, dann musst du nicht unbedingt weiter vielleicht hier an den Begegnungen rumdoktern. Du kannst auch mal beim Thema Ansprechbarkeit anfangen. Und wenn du das möchtest, dann empfehle ich dir mein 0-Euro-Online-Training zum Thema Rückruf und Ansprechbarkeit. Da zeige ich dir, was da wichtig ist. Und du kannst erstmal das Training von Dog It Right kennenlernen. Der Link ist dann in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit einer Person, die vielleicht auch gerade mit ihrem Hund irgendwie in Hundebegegnung kämpft und schick sie einfach mal weiter bei WhatsApp, Telegram, Signal, whatever. Und an dich, Saskia, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich. Danke fürs Teilen deiner Geschichte. Und alle, die das jetzt hier hören, schenkt doch mal gern Saskia und ihren beiden Doggos, Elo und Otis, unter dem Beitrag hier auf Instagram mal einen lieben Kommentar in Herz oder whatever. Denn Saskia kann wirklich stolz auf sich sein, auf Elo und Otis und ihren Weg, den sie gegangen sind. Und ja, Saskia, danke, danke an dich. Ich wünsche Elo, Otis und dir noch alles Gute. Und ja. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis bald.
Das war der Dog It Right Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.